Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
So, da sind wir wieder mit einer speziellen Folge. Der zweite Podcast, den wir heute aufnehmen. Deshalb begrüße ich nochmal Carsten. Hallo Podcasten.
Hi, moin.
Und diese Anmoderation läuft schon zum dritten Mal. Wir haben ein bisschen Probleme mit der Verbindung. Da sind halt die armen Anwälte, die sich nicht so ein teures Internet leisten können.
Das ist datenrechtskonform.
Ja, die datenrechtskonform ist preiswertes Internet. Und dann endlich ihr Modem gefunden haben. Hallo Ole Hecht, der Yachtrechtler. Bekannt den Segelreporter Lesern aus vielen Zitaten, Ratschlägen und
auch Geschichten, du hast sogar selbst
und Geschichten geschrieben. Ja, klar. Hallo Ole.
Moin.
Schön, dass du heute Zeit hast. Jetzt hören wir dich durchgehen, glaube ich. Ich stelle jetzt nochmal die Frage, was ist eigentlich so speziell an einem Yachtrechtler? Ich habe die Frage, muss ich dazu sagen, schon dreimal gestellt und dann, wenn du geantwortet hast, warst du immer weg. Jetzt nochmal die Frage, was ist das Spezielle am Yachtrechtler und gibt es überhaupt Yachtrecht?
Also, mit dem Yachtrechtler zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er den ganzen Tag über Boote redet. Richtiges Rechtsgebiet, Yachtrecht gibt es nicht. Also anders als zum Beispiel bei dem klassischen Arbeitsrechtler, der Arbeitsrecht kann, ne, da gibt es ein Gesetz zu, da ist sozusagen der Anwalt über das Gesetz definiert, was er anwendet. Und der Yachtrechtler oder ein Anwalt, der auf Wassersportfahrzeuge spezialisiert ist, definiert sich eher so über das, worüber er tatsächlich redet. Ne? Es gibt trotzdem Rechtsgebiete, die dann eine große Rolle spielen. Das ist vor allen Dingen Versicherungsrecht, ne, weil Boote versichert sind, Kasko versichert sind, Haftpflicht versichert sind. Und viel ist dann eben auch Kauf- oder Werkvertragsrecht, wenn die Segler ihre Boote kaufen oder reparieren wollen, wo es dann gelegentlich Streit gibt.
Wenn ich jetzt, sag mal, ich hätte jetzt Jura studiert, würde seit 20 Jahren irgendwie Verkehrsrecht, Leute, die mit irgendwie Unfälle hatten, beraten haben und hätte jetzt mal ein Sportboot See gemacht, würde sagen, gut, dann mache ich jetzt Yachtrecht. Könnte ich das sofort oder unterscheidet sich das komplett?
Das kann man schon, ne? Also das ist, man muss dazu sagen, das ist auch viel in Erfahrung, ne? Also weil sich natürlich bestimmte technische und nautische Fragen wiederholen. Ich glaube auch dazu, wenn man diesen Bereich macht, ist es sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel auch Gutachter kennt und wenn man die Gepflogenheiten in der Branche kennt. Und das ist so ein bisschen die Frage, ob man sich das aneignen kann.
Was ist denn so dein täglich Brot? Womit beschäftigst du dich am meisten?
Also am meisten ist es, glaube ich, tatsächlich das Versicherungsrecht. Weil das ist eben das, wo die Schäden reguliert werden oder eben auch nicht. Ne? Also das ist eigentlich der Hauptpunkt, wo es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt. Im Kaufrecht wird eben viel auch außergerichtlich verglichen. Ne?
Ach, das muss man sich wie bei Suits vorstellen, oder? Du bist so der Harvey Specter, der dann immer die Deals macht und auch so aussieht, ne?
Naja, eins, was dieses Yachtrecht eben auch besonders macht, ist, dass es eigentlich ja um eine völlig sinnlose Tätigkeit geht, ne? Also das ist ja Freizeitvergnügen. Und was das schon auszeichnet, ist, dass zumindest die Segler sich überhaupt gar nicht streiten wollen. Kein Mensch will im Zusammenhang mit seinem Hobby Rechtsstreit führen, ne? Und deswegen gibt es da schon eine andere Vergleichsbereitschaft oder auch Scheu, sich zu streiten, als wenn ich mir ein Haus kaufe oder ein Haus baue, wo es richtig um Existenzen und meinen Lebensinhalt und meinen Lebensmittelpunkt geht. Da ist natürlich eine andere Bereitschaft oder eine andere Grundlage, ob man sich streitet oder nicht, ne?
Interessant, ja. Wenn du sagst, so Versicherungen, es ist ja immer, Leute sagen immer, ja, mein Boot ist super versichert, mir kann nichts passieren. Was würdest du denn einem Eigner raten, worauf er bei Versicherung achten sollte? Gibt's da was?
Also ich glaube, das Versicherungsrecht ist ja sehr versicherungsnehmerfreundlich und eigentlich gibt es in den Yachtbedingungen oder Kaskobedingungen, Haftpflichtbedingungen keine großen Unterschiede. Der wesentliche Punkt oder wo sie sich viel drum dreht im Versicherungsrecht ist, dass bei leichter Fahrlässigkeit sind Schäden, die man an seinem eigenen Boot versichert, es ist dann nur die Frage, ob Sachen grob fahrlässig passiert sind. Und die grobe Fahrlässigkeit ist ja eine juristische Kategorie und die wird dann, wenn man dann die übersetzt ins wahre Leben, dann ist es immer ein grober Verstoß gegen die Regeln der guten Seemannschaft. Und darum gibt es natürlich viel Streit. Die sind ja auch nirgendwo aufgeschrieben, wie sich ein Seemann richtig zu verhalten hat. Und darum dreht sich viel, ne?
Krass, also richtig Segelwissen, Seemannschaft, also dann wird wirklich eingeschätzt, okay, durfte man jetzt bei den Bedingungen rausfahren, weiß nicht, war auflandig und 6 Windstärken oder eher nicht? Oder das ist wirklich eine Sache, die dann quasi entschieden wird, wo die Fälle dann von abhängen.
Ja, und wenn man so einen Versicherungsfall hat, ehrlich gesagt, das ist deutschlandweit so, im Norden das ist nicht ganz so viel, aber das ist, man hat fast nie einen Richter, der sagt, er kennt sich damit aus. Der übliche Vorgang ist, dass wenn man ins Gerichtssaal kommt und dann Richter sitzt, dass die häufig leuchtende Augen haben, weil sie über Boote reden können, aber als zweites hinterher schieben, dass sie leider überhaupt gar keine Ahnung von Booten und der Seefahrt haben. Und deswegen diese Fragen, ist das jetzt seemännisch gewesen oder nicht, dafür werden dann Gutachter herbeigezogen, ne?
Ach so, ja. Erinnert mich an einen Fall von den ein dir sehr gut bekannter Kollege ausgefochten hat. Segeln Boxsport oder nicht? Oder wie ging es um? Boxsport? Also es war doch, ja, also nicht, also Regatta segeln, als ob man quasi durch die Teilnahme bei einer Regatta schon in Kauf nimmt eine Kollision oder so? Oder wie erklärst du das mal? Das war doch eine Zeit lang, weiß nicht, haben wir uns relativ doll mit beschäftigt, die ganze Szene auch. Wie ist denn da der Stand? Das ging, glaube ich, immer hin und her. Also dass man quasi eine, ja, schon, ja, sag doch.
Also das ist die Grundfrage war eigentlich, und das ist so, das kommt so, die Frage ist, dass ein ist Segeln wie ein Kampfsport. Und die Idee ist so ein bisschen, wenn sich zwei Boxer einen Boxring stellen und der eine haut dem anderen auf die Nase, dann kann der eine Boxer den anderen nicht verklagen. Das ist dann irgendwann, macht der Boxkampf keinen Sinn.
Musst du wissen, ne?
So, und dann ist gefragt worden, ist Segeln nicht genauso gefahrenträchtig oder aus einer gefahrenträchtige Sportart? Und dann war die Frage, ist es nicht...
Also Regattasegeln, oder?
Regattasegeln. Nicht Unsinn zu sagen, da segeln viele Boote in einem großen Regattafeld und wollen alle möglichst schnell sein und gehen deswegen auch entsprechende Risiken, Kollisionsrisiken ein. Mhm. Und dann war immer so die Rechtsprechung auch, dass sie gesagt haben, manchmal hängt es denn doch total vom Zufall ab, wer eigentlich Geschädigter oder Schädiger ist. Und haben dann angefangen, in unterschiedlicher Weise darüber zu diskutieren, ob es einen konkludenten Haftungsausschluss gibt, also dass man eigentlich stillschweigend sagt, ihr dürft mich ruhig kaputt machen, oder ob das gegen Treu und Glauben verstößt, wenn man bei so einer Veranstaltung mitmacht und dann wird das Boot kaputt gemacht und dann sagt man, jetzt ist es so. Und dann, das war so der Rechtsstreit. Und dann ist das aber eigentlich jetzt oder vom BGH gelöst worden, der gesagt hat, es gibt ja die Versicherungspflicht in vielen Teilnahmebedingungen von Regatten, sodass eigentlich alle versichert waren. Und dann hat der BGH gesagt, es ist jetzt irgendwie etwas komisch zu sagen, die verzichten alle auf den Schädiger in Anspruch zu nehmen, wenn sie sowieso eine entsprechende Versicherung haben. Dann hat es noch in den Versicherungsbedingungen so eine kleine Änderung gegeben. Früher war es denn so, dass Regatta-Teilnahmen in der Regel nicht versichert waren. Und das hat sich auch geändert. Also da ist eigentlich wesentlich Ruhe eingekehrt.
Ja,
weil die Frage eigentlich geklärt ist, dass es eben keinen Haftungsausschluss bei Regatten gibt. Und in den Versicherungsbedingungen erlauben das heute zum größten Teil auch.
Wenn die Hörer, was wahrscheinlich viele tun werden, den Podcast hören und dann Ole Hecht googeln, Yachtrechtler, werden sie zuallererst auf ganz viele Artikel stoßen, wo du den Reinhard Fahlbusch-Schießer vertreten ist. Das war dieser schlimme Fall des Surfers in Petzerhaken, der von dieser Sandseeker-Yacht da über den Haufen gefahren wurde. War das so dein spektakulärster Fall, den du jemals betreut hast? Oder gibt es was, wo du sagen würdest, das war eigentlich so?
Ja, spektakulär ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff.
Ja, stimmt.
Man muss ja als Anwalt schon, man hat das ja immer wieder, dass einen Fälle auch betroffen machen. Mhm. Und davon muss man sich genau wie ein Arzt ja frei machen, weil man dann unprofessionell wird. Was der Fahrbusch-Fall schon für mich war, also da, der hat mich, das war es so, dass es für mich am schwersten war, da einen professionellen Abstand einzuhalten oder so, weil ich fand das auch wahnsinnig ungerecht, was Herrn Fahrbusch passiert ist.
Ja.
Ich wiederhole jetzt nicht so die Details. Und was ich auch für Herrn Fahrbusch, das gilt aber, glaube ich, nicht nur für Herrn Fahrbusch, sondern für alle Menschen, die so schreckliche Unfälle haben, dass es im Prozessualen unheimlich schwer ist, den Schaden darzustellen. Ne? Mhm. Weil, jetzt unabhängig von Herrn Fahrbusch, aber es sind solche Sachen, man geht sein Leben lang normal einkaufen und dann erleidet man so einen Unfall und danach muss man immer sich Sachen liefern lassen, weil man nicht mehr selber einkaufen gehen kann. Und das ist, und dann entstehen Liefergebühren und das sind vielleicht nur 2,50 Euro. Wenn man das aber sein Leben lang macht, ist das ein unheimlicher Schaden, der entsteht. Und das ist jetzt nur einkaufen gewesen. Ne? Mhm. Und wenn man das aufs ganze Leben betrachtet, wird einem relativ schnell klar, dass so der finanzielle Schaden aus dem Alltag angeht, dass das unheimlich schwer ist, den wirklich durchzusetzen.
Gibt es denn so bestimmte Fälle oder Arten von, musst du nicht konkretisieren, wo du sagen würdest, das sind Sachen, die mir am meisten Spaß machen oder wo ich mich am meisten darüber freue, sowas zu machen? Oder gibt es da eine Abwägung oder nimmst du was, wie es so kommt?
Also ich persönlich mache ehrlich gesagt komplizierte Fälle am liebsten und dann am besten, wenn ich die dann noch gewinne. So, aber es gibt ab und zu mal so. Ja, aber das kann ich ehrlich gesagt nicht so pauschalisieren.
Kannst du ein Beispiel nennen, ohne konkret zu werden? Also was so Sachen sind, wo du sagst, das ist richtig kompliziert?
Naja, also es gibt ja einmal die Frage, ist eine Sache juristisch kompliziert, aber eben auch in der Sachverhaltserfassung. Ne? Und also was mir das wahnsinnig Spaß macht, und da hat sich auch durch die Digitalisierung und das Internet und so, ich nenne das immer Digging for Gold, so, ne? Wenn es Sachverhalte sind, die so überhaupt nicht aufgeklärt sind und alle erzählen einem unterschiedliche Sachen und dann tauchen plötzlich E-Mails, Bilder, was weiß ich auf, die plötzlich so eine Klarheit in den Fall bringen. Also das war bei dem Fahrbusch zum Beispiel auch so, dem hat unheimlich geholfen, dass das Motorboot einen AIS-Sender hatte, ne? In dem dann relativ im 30-Sekunden-Takt aufgezeichnet worden ist, wie schnell das Boot war und wo es längst gefahren ist. Und sowas macht mir dann unheimlich Spaß, wenn man dann plötzlich sowas findet, was so die Sache erhält. Und insbesondere macht es mir große Freude, wenn sie mir helfen, die Sachen, die man findet. Kann einem andersrum auch passieren, ne?
Das geht uns ja manchmal nicht anders, Carsten, ne?
Ja, stimmt.
Gab es ja gerade erst wieder Fälle, wo man denkt, so, ach, guck mal, da findet man was. Und denkst du, dann stellt sich jetzt auf alles anders dar. Das geht dir dann genauso manchmal wahrscheinlich, Ole.
Ja, das ist schon in Anführungsstrichen rechercheintensiv, dieses Wassersport. Das ist ja auch ein unheimlich internationaler Bereich, ne? Also weil Leute kaufen in Spanien Boote privat oder chartern ein Boot in Griechenland. Also das ist ein sehr internationales Gebiet, ne? Also die segeln nicht nur auf der Ostsee, sondern gesegelt wird überall auf der Welt.
Ich höre immer von, wenn es so besonders kompliziert wird, was ich immer so mitkriege, wenn man so Sachen liest, ist so diese irgendwie im Schadenfall Eigner, Skipper, Crew, wer da Schuld hat, wer haftet. Ist das immer ein Problem? So sollte man sich dann immer doppelt absichern, wenn man jetzt Skipper ist und der Eigner ist gar nicht an Bord oder ist an Bord und du skipperst das Boot. Wie ist denn das versicherungsrechtlich? Muss sich da jeder versichern oder?
Naja, es gibt ja unterschiedliche Versicherungen. Ne? Also es gibt, da muss man immer gucken, wo sozusagen, wer schädigt wem. Ne? Also die klassische Kaskoversicherung versichert ja Schäden an dem Boot. Dann gibt es Skipperhaftpflichtversicherungen, die fangen sozusagen den Rest ab. Also die haften nur subsidiär, nennt man das. Dann gibt es normale Haftpflichtversicherungen. Und was schon so ein Fall hatte ich mal, die klassische Patentwende-Halse, die jemand fährt und es kriegt ein Mitsegler einen Baum an Kopf mit voller Wucht. Mhm. Also das passiert. Und das sind dann auch, das sind jetzt nicht tägliche Fälle, die ich habe, aber das sind solche typischen Fragen, wo es denn um die Frage geht, ob diese Patenthalse jetzt schuldhaft war.
Und wer sie verschuldet hat wahrscheinlich, ne?
Ja. Also ich glaube, so einen Fall hatte ich noch nicht, aber ich glaube, es gibt schon Leute, die, wenn sie dann zusammen eine Bootsfahrt machen oder eine Tour machen und sich nicht so richtig kennen, dass es da dann so Haftungsfreizeichnungen gibt. Also das habe ich ehrlich gesagt von Seglern noch nie gehört. Ich kenne das immer nur so aus Fahrgemeinschaften, ne? Mit Autos. Aber das ist schon ähnlich, ne?
Oder dass sich Segler schon mal umbringen oder so. Also ich muss gerade an den Fall denken, ne? Den hast du sicherlich auch verfolgt, wo dann, haben wir ja auch drüber berichtet, da auf dem, was war das?
Schweden.
Thema war, ne? Schweden, ja. Genau, wo sie da von dem kleinen Tri runter und dann der ist ja jetzt offenbar verknackt worden, ne? Aber auch nur, weil nämlich zufällig ein Flugzeug drüber geflogen ist und dann jemand daraus sehen konnten, dass er den nicht retten wollte, sondern er unter Wasser gedrückt. Ich erzähle es jetzt so plapper so vor mich hin. Aber so sind die, so waren ja die groben Daten halt, ne? Aber das ist ja, das wird jetzt auch nicht dann Kriminalfälle, wenn jetzt auch nicht dann täglich Brot sein, ne?
Naja, vor allen Dingen hat das eigentlich ja praktisch nichts mit Segeln zu tun, ne? Also man darf weder auf dem Boot noch an Land jemanden auf den Kopf hauen.
Ist nicht Yachtrecht speziell.
Das hat nichts mit Yachtrecht zu tun. Ja. Auf der anderen Seite kann dann plötzlich, also weil es schon so ist, dass man, also ein Großteil von sozusagen der Expertise eines Yachtrechtlers sind schon gar nicht so sehr juristische Fragen, sondern tatsächlich auch nautische Fragen oder technische Fragen, also bootsbauerische Fragen. Ne? Mhm. Und da kann es plötzlich sein, dass tatsächlich in einem eigentlich relativ stumpfen Strafrechtsfall, mit dem ich mich zum Beispiel überhaupt nicht auskenne, plötzlich trotzdem ein Yachtrechtler gefragt wird, weil das Ganze eben auf dem Boot passiert ist. Und es tatsächlich auch nicht völlig unsinnig ist, das ein Yachtrechtler zu fragen, weil es eben einen nautischen Einschlag haben kann. Und das ist einer der Punkte, den Yachtrechtler viel macht, ist eben nautische Fragen oder bootsbautechnische Fragen unter Gesetze zu subsumieren.
Ich frage mich dann immer, wie bei solchen Fällen, da hast du ja völlig recht, also manchmal ist es ja, wenn es vor Gericht landet und dann hat da jemand überhaupt gar keine Ahnung vom Segeln oder dass das dann auch ein Richter möglicherweise komplett anders bewertet. Okay, dafür wird es Gutachter geben und sowas. Aber wie viel, du sprachst eben auch schon vom Gewinnen oder Verlieren, wie offen ist denn so ein Fall dann auch teilweise? Hast du da viel Spielraum, wenn man sagt, okay, sagen wir, es ist jetzt der Fall und da geht's um die Patenthalse oder so, dass dann irgendwie ein Richter sagt, ja, oh, nee, so oder so, oder dass du quasi durch deine Arbeit, durch die Recherche, aber auch, dass der Fall dann doch relativ offen ist oder ist das einfach faktenbasiert und man geht dann einfach so, hakt ab, das und das und dann hat der andere recht oder wie viel? Ja, was willst du dazu?
Also ich mache ja viel Zivilrecht, ne? Da muss man so ein bisschen die Rechtsgebiete oder ein Strafrichter, der ermittelt ja selber, also der klärt den Sachverhalt selber auf. Ein Zivilrichter kriegt ja die Geschichten von den Parteien erzählt. Und die Aufgabe eines Anwaltes ist es schon, die Geschichte zu erzählen und zu gucken, dass wenn der Gegner sagt, die Geschichte stimmt so nicht, die du hier erzählst, das zu beweisen. Ne? Ja. Und die Beweisführung ist, wenn es um nautische Fragen geht, eben ganz viel der Gutachter und eben Zeugen und so. Und da ist dann eben tatsächlich die Frage häufig, da macht man ja so eine Vorbeurteilung und die mache ich dann und frage mich selber, finde ich das jetzt grob unseemännisch? Es kommt auch vor, dass ich selber nochmal einen Gutachter frage, weil ich das vielleicht auch nicht einschätzen kann, auch zu technischen Fragen. Und dann geht es darum, den Richter davon zu überzeugen. Ne? Und ein Teil eben auch, und das macht es beim in diesem Wassersport recht kompliziert, dass da so jemand, der Richter da sitzt, der so überhaupt gar keine Erfahrung hat, wie es ist, auf dem Boot zu sein. Und so bestimmte Sachen, die Schwere, also ich fahre einfach los und höre keinen Wetterbericht. Der normale Mensch hört schon Wetterbericht, wenn er irgendwo hingeht, aber was es eigentlich bedeutet, ohne Wetterbericht zu hören, loszusegeln, was das das einem Gericht zu vermitteln, ja, das ist manchmal schwer. Und da manchmal muss ich auch irgendwie verzweifle ich da so ein bisschen dran, weil ich es so wahnsinnig unsinnig finde, was einige Leute auf dem Wasser machen, dass ich denke, das ist ein Selbstgänger und das Gericht sagt, so.
Ja.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch, und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Moin Stefan, du hast ja wieder echt eine Frage. Welche Reparatur kann man selbst machen, aber die meisten Leute trauen sich das nicht. Das ist sehr schwierig, darauf eine einfache Antwort zu geben, weil es natürlich unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Jeder hat unterschiedlich viel schon mal gemacht und klar, wir haben ganz viele Möglichkeiten, wo man eine prima Anleitung hat, Westsystem Epoxy nimmt und dann erfolgreich ein Loch zulaminieren kann, wo man mit dem Epoxy einen Beschlag aufklebt und die Schrauben mit dem Epoxy einsetzt, anstatt mit Sikaflex oder also anstatt mit irgendeinem elastischen Dichtmaterial. Man kann ja alles machen. Manchmal muss man sagen, okay, das ist vielleicht nicht für mal eben so eine Möglichkeit, weil wenn ich überlege, ein Bootsbauer macht eine Lehre von 3,5 Jahren normalerweise und dann ist jedem Bootsbauer klar, dass er auch noch nicht alles kann, dass man jedes Mal neu sich mit den Sachen beschäftigt, die man als Aufgabe hat, und wenn man sich ordentlich damit beschäftigt und nicht unbedingt gleich das Teil macht, sondern vielleicht einen Versuch vorher macht, dann ist vieles möglich. Also mein Tipp wäre, sich zu prüfen, habe ich das schon mal gemacht, habe ich die nötigen Informationen, und dann einfach mal ein Probestück bauen, um wirklich auch zu prüfen, ob man das hinkriegt, bevor man die Mastschiene an den Mast schraubt oder bevor man neue Beschläge auf das GFK-Boot schraubt oder irgendwie solche Sachen. Das sind Dinge, da muss man ein bisschen üben, und dann kann man sicherlich ganz viel machen. Es gibt auch Leute, die von vornherein von sich behaupten, sie hätten 2 linke Hände. Das stimmt ja sowieso nicht. Aber wer Zweifel hat, in dem Fall, das ist nicht schlimm, da muss man dann einfach sagen, okay, ich gehe zu einer Werft, zu einem Bootsbaubetrieb und lass mir das ordentlich herrichten von den Profis, die dann auch vielleicht die notwendigen Werkzeuge und Geräte haben. Das wäre sicherlich auch immer eine gute Sache. Also eine gute Beratung, ein gutes Video, aber was man nicht machen sollte, einfach irgendwelche Online-Dinge, und dann wird das schon. Also da sollte man lieber nochmal einen Experten anrufen und mit dem darüber sprechen. mein Tipp. Okay.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbau-Themen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
Sag mal, gibt es so Momente, wo du sagst, juristisch liege ich zwar total richtig, ist das alles richtig, aber rein seglerisch fühlt sich das falsch an? Gibt es sowas? Da, jetzt habe ich dich.
Also was natürlich so ein bisschen ist, das ist ein bisschen wie beim Autofahren. Ne? Also in der Fahrschule lernt man, dass man, wenn man um ein Hindernis rumfährt, bitte blinkt. Das macht keiner so richtig, ne?
Du machst Lichthupe oder was?
Ja, ich gebe Gas. So, wenn so ein Fall, wo jemand nicht vor einem Hindernis geblinkt hat, vor Gericht landet, guckt der Richter und sagt, sie müssen noch blinken. Das steht auch in Paragraph 7 der Straßenverkehrsordnung.
Ja, okay.
Interessant.
Und da habe ich manchmal Fälle, wo ich denke, ja, das machen viele Segler, was es aber nicht besser macht. Und ich manchmal denke, boah, das ist irgendwie, das machen so viele und dem jetzt das vorzuwerfen, da finde ich es schwer.
Es gibt draußen so eine oft einhellige Meinung zu Logbüchern. Ich weiß, ich führe zum Beispiel nie eins, also das letzte, was ich geführt habe, da stand drin am, weiß nicht, 4.4. in Schleswig abgelegt und am 19.9. wieder angelegt. Und die paar hundert Seemeilen oder tausend Seemeilen dazwischen habe ich gar nicht erfasst. Und da heißt es oft, ja, wenn du das nicht machst, wenn du mal Versicherungen und Schaden hast, dann zahlen die nicht. Stimmt das, ist so ein Logbuch wichtig zu führen? Also rein aus diesen, nicht aus seemännischen Aspekten, sondern rein aus juristischen Aspekten, versicherungstechnischen Aspekten?
Also was man als Versicherungsnehmer ist, man dazu verpflichtet, die Versicherung dabei zu unterstützen, den Schadensfall aufzuklären. Oh. Und dabei hilft natürlich ein Logbuch. Das nennt man eine Obliegenheit. Ob das, wenn man es nicht macht, man die Obliegenheit, den Schadensfall, mit den Schadensfall zu helfen, den Schadensfall aufzuklären, so, das ist umstritten. Ich finde, das Logbuch ist so ein ganz gutes Beispiel. Das ist auch so, das machen ja viele nicht. Auf der anderen Seite hilft ein Logbuch selbst unheimlich, weil man tatsächlich die nautischen Bedingungen relativ eng denn doch festhält. Ne? Und das kann einem selbst als Gedankenstütze alleine dienen und einem dabei helfen, welche Gedanken man sich eigentlich gemacht hat und warum man eine nautische Entscheidung getroffen hat.
Reicht da so ein Track aus dem Navi, der speichert die ja so meine Navi-Software und Wetterbericht an oder Wetteraufzeichnung an dem Tag, das reicht nicht, ne?
Doch.
Reicht auch. Also es muss nicht zwingend ein Logbuch sein mit diesen Symbolchen und sagen, weil ich bin halt jemand gesegelt, der kann das auch gut, der kann das auch beruflich gut. Der hat eine Logbuch-Kladde geführt, der hat dann wirklich jede 5 Grad Unterschied hat er dann eingetragen und hat dann abends die Kladde ins Logbuch umgedreht. Und der meinte ja, das muss man schon machen, also auch aus Versicherung. Das ist aber dann eher so ein bisschen.
Naja, auch da hat sich ja so ein bisschen die Zeit gewandelt. Da darf man immer nicht vergessen, so wenn wir über Regeln der guten Seemannschaft reden, und dazu gehört ja die Führung eines Logbuchs unter Umständen auch, dann sind das ja Regeln, die, ich sag jetzt mal blöd, aus dem 17. Jahrhundert kommen. Ne? Also ich bin auf dem Boot aufgewachsen, bei uns gab es die klare Ansage an Bord, pfeift nur der Wind.
Und keine Frauen an Bord oder sowas, ne?
Doch, das war bei uns.
Das war okay.
Und das hat ja einen Sinn gehabt früher, dass nicht alle rumflöten, ne? Weil die Kommandos über Flöten ausgeführt worden sind. Und wenn dann alle rumgeflötet haben, sind alle in unterschiedliche Richtungen gerannt. Ich habe das praktisch noch nie erlebt, dass der in einem auf so zum Beispiel auf Anholt, dass da der Skipper seine Mannschaft mit einer Pfeife übers Deck jagt.
Stimmt.
Ja, und genauso ist das Logbuch. Natürlich gibt es heutzutage ganz andere technische Mittel, Position, Windrichtung, Wellengang und so aufzuzeichnen und nachzuvollziehen. Ne? Und deswegen hat natürlich dieses Logbuch, die eigentliche Funktion des Logbuchs, auch schon einiges an Bedeutung verloren.
Und was ist das? Das ist auch so eine Erzählung. Ich sage das ganz wertfrei, dass gesagt wird, wenn du keine aktuellen Papierseekarten an Bord hast, dann kannst du auch, wenn du irgendwie auf einen Stein fährst, der da zwar schon immer war, dann kann das sein, dass du Probleme kriegst.
Ja.
Ist so?
Ja.
Also Papier.
Ja. Also die aktuelle Rechtsprechung ist im Moment der, damals war das glaube ich noch Papiernavigator oder diese ganze GIP, das sind alles technische Hilfsmittel und ersetzen eine ordnungsgemäße Navigation nicht.
Ist das in der Berufsschifffahrt auch so?
Ja. Ich habe, das war ganz schön, ich habe im Rahmen der Ausbildung zum Richter, so dass, wenn man Jura studiert und Rechtsanwalt, wird man ja eigentlich zum Richter ausgebildet und dann macht man Referendariat. Und da muss man auch, macht man eine Verwaltungsstation. Und die habe ich bei der Seeberufsgenossenschaft gemacht. Und die haben damals die Port State Control gemacht, also die Schiffssicherheitsbehörde. Und dann sind wir auf große 200 Meter lange Containerschiffe gegangen und dann haben die Kontrolleure gesagt, so, und jetzt legt mal bitte eure Seekarten auf den Tisch. Und dann haben die, das ist jetzt auch einige Jahre her, ohne mein Alter zu verraten, und dann haben die geguckt, ob die Seekarten ordentlich korrigiert worden sind. Und wenn die nicht auf aktuellen Stand war, dann drohten die festgelegt zu werden. Ne? Dann hatten durchaus bestand die Möglichkeit, dass die dann gesagt haben, so verlasst ihr nicht den Hafen. Und die Schiffsausrüster, die hatten auch alle so Dienste, die sind dann mit ihrem Auto angeprost gekommen und haben neue Seekarten überreicht, damit das Schiff auslaufen kann.
Sind eigentlich Segler oder so, ich meine, bei Autofahren ist das so, das weiß man, wenn die sich irgendwie clinchen, dann denkt immer jeder, er ist der beste Autofahrer. Ist das bei Seglern noch ausgeprägter? Weil den Eindruck hat man immer, dass jeder, oder würdest du sagen, das ist eigentlich gleich?
Ich glaube, jeder, der ein Hobby hat, hat eine gewisse Neigung, umso mehr und umso doller er das betreibt, zu denken, dass er das erfunden hat. Ne? Ja, ich kenne mich jetzt, also ich könnte mir das beim Pferdesport ehrlich gesagt auch vorstellen. Mhm. Aber das ist definitiv so. Also das ist ein, ne, das gilt sowohl wie nautische Fragen wie auch technische Fragen. Da gibt es viele auch unbelehrbare, ne?
Spielen da die Werte, die ja oft sehr hoch sind, auch eine besondere Rolle?
Nee.
Nicht?
Nee. Also natürlich spielt, also dieses klassische Bild, dass der Segelsport für Wohlhabende ist, der stimmt natürlich noch in vielen Punkten, weil der Unterhalt von so einem Boot immer noch nicht günstig ist. Aber dieses, wie es früher ja, dass es ein reiner Greifensport war, das ist nicht mehr so. Also ich habe ehrlich gesagt mehr die Beobachtung, dass Leute, die lange segeln, für sich beanspruchen, dass sie jetzt wissen, wie es funktioniert.
Ja, das kann man sich vorstellen. Sag mal noch eine Frage aus der Praxis, fällt mir ein. Ein Freund von mir hat sein Schiffchen in Griechenland, der war dieses Jahr unterwegs, und dann saß der oben in der Taverne, schaute auf sein Boot, was am Kopfende von so einem Steg lag, und dann kommt eine Chartercrew, ballert ihm voll in die Seite rückwärts. Mhm. Und dann haben die noch, das waren Engländer, dann haben die noch gerufen, irgendwie in Britain we use Fender. Also haben wir noch erst noch angepisst, dass er keine Fender draußen hatte, aber der war halt auch keine, der lag auch richtig alles gut. Die sind halt voll reingefahren. Ist nicht so ein richtiger Schaden zu erkennen. Also die Nachbarn haben gesagt, es knackt. Dann sind die losgefahren, dann hat er sich irgendwie, war auch okay, der hat die fahren lassen, haben sich Adressen ausgetauscht und hatte den Verscharterer, und der Verscharterer meinte, ja, du, als ein Grieche, ich schicke dir da im Winterlager jemanden, der guckt das an, ob da was kaputt ist. So, jetzt hat er den Salat, weil er sagt, so, jetzt muss ich das mal irgendwie prüfen lassen, ein Gutachter oder so. Da stellte sich die Frage, wenn man sowas hat, sollte man dann die Polizei rufen? So wie im Straßenverkehr, da wird ja immer gesagt, wenn du einen Unfall hast, ruf die Polizei. Soll man das da auch machen? Oder wie verhält man sich dann, wenn du siehst, dass einer dir ins Boot fährt?
Ja, jetzt, also ich sitze auf meinem gecharterten Boot.
Ne, das ist sein eigenes Boot.
Okay. Ob man die Polizei rufen soll, wenn einer einem in die Seite fährt?
Ja.
Ja, sinnvoll ist das schon. Also, also das hat jetzt auch noch einen Auslandsbezug, so, ne? Und deswegen bin ich so ein bisschen verwirrt, weil es in meinem Kopf ratterte, ein Engländer schädigt einen Deutschen auf in Griechenland, wo mit einer Maltesa Flagge. Ich denke, nee, mit einer jetzt, welches Jacht. Recht für eine Anwendung.
Man hat noch Waffen an Bord wahrscheinlich.
Naja, das spielt ja eine Riesenrolle oder so bei diesem Auslandsbezug. Das habe ich ja. So, das ist ja für einen Yachtrechtler ist dieses Europarecht spielt auch keine unerhebliche Bedeutung, weil es gibt jetzt europarechtliche Vorschriften, wo eigentlich relativ klar und einfach drinsteht, welche Gerichte zuständig sind und welches Recht Anwendung findet. Und deswegen ratterte es in meinem Kopf so los. Also bei Haftfällen, wenn man selber Schädiger ist, dann sollte man immer die Polizei rufen, weil einem sonst auch vorgeworfen wird, das ist wieder eine Obliegenheit, dass man eben den Schadenshergang nicht gesichert oder die Feststellung des Schadensherganges nicht sichergestellt hat. Ne? Sonst sind das schwierige Fälle, weil wenn dein deutscher Freund jetzt zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal die Versicherung rauslassen, ne, sonst würde er ja den Schaden einfach bei seiner Versicherung melden und die müsste sich kümmern. Da entsteht natürlich die Frage, wo würde man sowas klagen? Ne? Und man könnte vielleicht überlegen, ob man vor die griechischen Gerichte geht und dann musste man sich eigentlich überlegen, was für einen Ruf haben griechische Gerichte zum Beispiel. Und
griechische
Gerichte haben zum Beispiel eher den Ruf, sehr langsam zu sein, ehrlich gesagt. Er könnte sich auch überlegen, er geht nach England. In England kostet ein Rechtsanwalt 450 Euro die Stunde und eigentlich müsste man, dann gibt es unterschiedliche prozessuale Stationen, also um es kurz zu machen, so jemanden in England in Anspruch zu nehmen, kostet wahnsinnig viel Geld und man ist in einem völlig fremden Rechtsgebiet, was man eigentlich gar nicht so richtig kennt und man kennt den Anwalt nicht und der Anwalt, den man da beauftragt, sagt auch, wenn du aus einem anderen Land kommst, möchte ich erstmal einen Vorschuss haben. Also wäre zum Beispiel das, was ein Yachtrechtler dann macht und das ist tatsächlich ein nicht seltener Fall, dass man sich überlegt, kriege ich das irgendwie nach Deutschland?
Ja, okay. Also im Zweifel, aber seine Versicherung zahlt die denn, wenn er sagt, du, ich komme noch nicht weiter, zahlt ihr das mal, wenn der dann Schaden hat? Oder wie geht das?
Ja, klar.
Ja, müssen die?
Ja, ich habe ja eine Kaskodeckung, das sind sogenannte Allgefahrendeckungen, da gibt es bestimmte Ausschlüsse, aber das ist ja eigentlich der klassische Fall, wenn wofür man eine Kaskoversichert, also entweder für selber, für eigene Schäden und eine Kaskoversicherung bietet eben auch den Vorteil an, dass wenn ein Dritter einem das Boot kaputt macht, dass man das dann mit seiner eigenen Versicherung relativ einfach im Heimatland abwickeln kann und dieses Problem des Regresses sich dann man sozusagen auf die Versicherung überträgt, wobei die Versicherungen dafür natürlich auch viel besser aufgestellt sind.
Das heißt, die Versicherung holt sich das dann von der anderen Versicherung wieder?
Ja, entweder von dem Schädiger und wenn der Schädiger dann eine Versicherung hat, dann eben von dessen Versicherung. Und dann, es gibt auch manchmal Fälle, wo die Versicherung praktisch gegen sich selbst vorgeht, ne?
Erzähl mal.
Wo beide die gleiche Versicherung haben. Aber vielleicht sitzt die eine dann im Ausland.
Stimmt. Das kann ja auch passieren.
Ja, das kenne ich vom letzten Jahr, da habe ich, oder vor 2 Jahren, da ist mir einer morgens, der hat sein Handy verloren im Auto, also ist ihm runtergefallen. Und er dachte, es ist eine gute Idee, danach zu suchen im Fußraum, während er durch eine Kurve fährt. Und er kam auf meine Seite. Ich konnte noch mit meinem großen Transporter, der wäre tot gewesen, der hatte so einen kleinen Fiesta, ich konnte mit meinem großen Transporter noch ausweichen. Und dann habe ich das meiner Versicherung gemeldet, weil ich bin voll über den Bordstein geknallt. Das waren noch 4.000 Euro Schaden an dem Auto und sowas. Und das, er hatte die gleiche Versicherung wie ich, also war bei der gleichen Versicherungsgesellschaft. Und dann rief mich nachmittags eine Frau von dieser Schadenabteilung und die war so unfreundlich zu mir, bis sie merkte, dass ich gar nicht dass ich auch bei der Hook bin. Weißt du, ich machte nur, Wenn ich jetzt bei der, keine Ahnung, achso, jetzt habe ich die Hook genannt, ist ja egal. Wenn ich jetzt bei einer anderen Versicherung bin, wäre die weiterhin unfreundlich gewesen. Ich sage, was wollen Sie eigentlich? Ich bin selber bei Ihnen versichert. Und dann wurde die nett. Und da wusstest du schon, okay, die wollte mir auf den Zahn fühlen, weil stimmt das eigentlich, was du alles so gesagt hast?
Sich verunsichern. Genau.
Das gibt es wahrscheinlich bei Booten genauso, oder?
Ja, absolut. Also so, was so Versicherungssachen angeht, also da, wo die Versicherungen sofort reagieren und die Sachbearbeiter bei den Versicherungen, die haben viel nautische Erfahrung auch, ne? Und bei denen gehen viele Fälle über den Tisch und haben ein gutes Gespür für Fälle. Und mein Eindruck ist, die werden hellhörig, wenn sich das irgendwie alles nicht so richtig passt. Also wenn ein Boot mitten auf der Nordsee oder Ostsee untergeht und der Eigner es fröhlich schafft, in sein Gummiboot einzusteigen und seinen Hund mitnimmt und er dann ganz gemütlich in Skagen ankommt und sagt, Mensch, puh, plötzlich ist mein Boot untergegangen. Das sind dann so, da gehen dann die Lampen sozusagen bei den Versicherungen an, weil das dann stimmt, unstimmig ist. Ne? Ja, ja. Und, oder was, du hattest ja mal gefragt, wie kann ich vermeiden, Kontakt zu einem Anwalt zu kriegen, ist so, also zum Beispiel was auch immer bei Versicherungen, also zum Beispiel bei Sinkschäden, wenn man einen Sinkschaden hat und plötzlich sind 3 iPads an Bord gewesen. Das sind, ich habe schon viele Sinkschäden erlebt und auch praktisch bei jedem Sinkschaden war mindestens ein iPad an Bord. Und zwar ein neues, ne?
Ja, ja. Würdest du sagen, also kannst du das sagen, es wird viel beschissen oder versucht zu bescheißen?
Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, weil ich kriege ja nur so einen ganz kleinen Ausblick. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Versicherungsfälle mit Booten es in Deutschland gibt. Und ich kriege davon ja nur einen Bruchteil
zu sehen. Ja, nur von deinen, wo du sagst, so das, was du überblicken kannst.
Also wie oft er jetzt beschissen hat,
wolltest genau. du wissen. Genau, nee, wie oft kommt denn in solchen Sachen, die du vertrittst, raus, die haben einfach wahnsinnig beschissen?
Ja, also das gibt es. Ja, also ich habe auch den Eindruck, manchmal ist so dieser Versicherungsbetrug, wird so ein bisschen wie ein Bagatelldelikt gesehen, ne?
Ja, das kann ich. Es wird doch immer vermutet. Ich habe mich gewundert, weil Carsten hat letzte Woche ja mit dem Kai Lindenbrügger, dem ist ja sein Yacht abgesoffen, den kenne ich auch persönlich. Der ist auch selber Seenotretter in Holland und so, der ist totaler Profi. Also dem ist einfach, der ist einfach gegen was gegengefahren. In den Kommentaren liest du halt wahnsinnig oft ja komisch, ne? Auf 1800 Meter fragt keine Versicherung mehr. Oder
ja. Ach, automatisch immer, ist der Vorwurf da. Ne?
Immer ist, kommt dieser, und das, der kam in diesen Kommentaren oft, dass Leute sagen so, na, immer wenn man sich eine neue Yacht anguckt, sinkt die alte komischerweise. Und ich denke, das ist so im Selbstverständnis mittlerweile echt drin, oder?
Naja, es gibt dafür ja sogar einen Begriff, ne? Es gibt ja die heiße Sanierung und es gibt die feuchte Sanierung.
Ja.
Wobei, man ganz ehrlich, also mein Eindruck ist, dass das tatsächlich nicht viel passiert. Mein Empfinden ist so, dass sowas, wenn wirklich aus kompletter Verzweiflung passiert. Mir sind kaum Fälle bekannt, wo Leute irgendwie mal einfach sagen, sie haben Bock auf ein neues Boot und deswegen versenken sie ihren Eimer jetzt.
Ja, das ist klar. Also, sag mal, und hast du viel noch mit dieser, oder ist das alles abgeschlossen, diese Fälle, oder hast du viel damit zu tun gehabt mit dieser Sturmflut hier? Vermutlich, ne?
Nee. Also nicht? Ich habe mir da schon die Hände gerieben, weil ich ein schlechter Mensch bin. wenig, also praktisch gar nicht. Mein Eindruck war, dass die Versicherungen alle unheimlich kulant reguliert haben in dem Fall. Es gab so ein bisschen diese Fernschädigungsfälle, ne? Also einer bindet sein Boot nicht ordentlich an, was dann schon schwierig war, weil diese Verhältnisse wirklich ja außergewöhnlich waren. Und dann sind bei einem die Leinen gerissen, weil er nicht da war und weil er so, und dann hat das ja teilweise so Kettenreaktionen ausgelöst, ne? Ja. Und da hatte ich so ein paar Fälle, die waren dann auch knifflig. Aber sonst ist das viel reguliert worden.
Das war ganz interessant. Ich habe mit jemandem von der Versicherung gesprochen, irgendwie ein halbes Jahr später, sage ich, und ist das für euch eigentlich heftig? Er sagte, nö, das macht überhaupt keinen Unterschied für uns, weil also entweder hast du so einen Sturm in der Karibik oder hast du in Deutschland, aber für uns ist das eigentlich Tagesgeschäft. Das ist vermutlich wirklich so.
Naja, also die Versicherungen haben da ja auch sehr, daran hat man das ja gesehen. Also die haben ja, ich glaube in Schilksee, ich weiß gar nicht woanders, die haben mir sofort einen Container aufgestellt.
Ja, mit Wagen aufgestellt, wo sofort besucht wurde und informiert wurde. Und, ja.
Nur, ich hatte so ein bisschen tatsächlich den Eindruck, dass das so eine Welle war und ich glaube, da ist schon viel auch, wie gesagt, sehr kulant wegreguliert worden. Und da sind, glaube ich, in dieser konkreten Situation, ne, da hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, dass da so ein bisschen von den normalen Regulierungsgrundsätzen was hingucken angeht, weil die Gutachter, die haben ja alle unglaublich viel zu tun. Ne?
An dieser Stelle mal etwas Werbung für unseren Podcast-Partner Sikoma, Rettungswesten made in Germany. Wenn ihr euch fragt, welche Rettungsweste eigentlich für euch die beste ist oder die sicherste, dann empfehle ich euch mal die Doku über die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die DGZRS, zu gucken. Diese mehrteilige Doku findet ihr in der ARD-Mediathek und die ist sowieso ziemlich sehenswert. Was ihr da aber auch feststellen werdet, alle Seenotretter tragen Sikoma-Rettungswesten. Wenn also die Profis diesen Westen vertrauen, dann könnt ihr das auch tun. Geht mal auf die Seite www.sikoma.com. Da findet ihr auch einen Menüpunkt Berater, wo ihr eure Anforderungen eingeben könnt und schon spuckt das System raus, welche Rettungswesten für euch in Frage kommen. Also vielen Dank an Sikoma, dass ihr dabei seid. Und nun geht's weiter mit dem Podcast.
Gibt es eigentlich Unterschiede so gewerblich und privat, so in deinen Fällen, dass du sagst, da muss man ganz klar unterscheiden? Ich frage aus dem Grunde, weil im Grunde, wenn ich unterwegs bin und irgendwie über irgendwas schreibe, auch wenn es nur ein Buch ist, ist das ja im Prinzip gewerblich, auch was ich mache. Deshalb bräuchte ich ja, das ist jetzt abgeschafft worden, das klar. Aber ist das ein juristischen Unterschied oder ist es egal?
Ob ich jetzt ein gewerbliches Boot bin oder?
Ja, ich bin ja eigentlich
also das ein gewerbliches Boot. Also ich nehme jetzt mal raus, ob das gewerbliche Schifffahrt ist. Ne? Also wenn man so ein Schiff gewerblich einsetzt, dann braucht das zunächst erstmal eine andere Zulassung. Ne? Also auch ein Segelboot, das muss man dann als gewerbliches Boot zulassen. Also dann bist du ganz schnell in der Personenbeförderung.
Ja. So. Traditionsschifffahrt und solche Geschichten. Ne?
Das bin
genau,
ich.
Das ist genau der Reizpunkt, weil diese Traditionsschiffe sind genau mehr oder weniger so auf der Grenze zwischen gewerblicher Nutzung, dann hat es eben diesen historischen Einschlag. So, dann ist es, was die gewerbliche Nutzung von Schiffen an ist, der Verbraucher wird in Deutschland unheimlich gut geschützt. Und wenn man ein Boot als gewerblicher kauft, gilt dieser ganze Verbraucherschutz natürlich nicht. Ne? Also zum Beispiel, dass Gewährleistungsfristen anders sind. So, und auch was so die nautischen Anforderungen angeht, wenn ich ein professioneller Skipper bin, wird von mir natürlich mehr verlangt als von einem Hobbykapitän.
Das sehen Gerichte auch so.
Ja. Na, die grobe Fahrlässigkeit zum Beispiel, die hat ja einen subjektiven Einschlag. Und das wird natürlich berücksichtigt, wie viel derjenige kann.
Ja, musst du. Und apropos, das finde ich, finde die Frage noch spannend, die kommt ja auch oft, Stichwort Einhandsegeln, Ausguck. Klar, ist das in irgendeiner Form fahrlässig? Oder ich meine, oder ist, okay, die Kollegen fahren ja sogar um die Welt, oder ist das ein Unterschied, wenn sie eine neue Regatta alleine um die Welt fahren? Wie ist denn da die Rechtsprechung? Oder wann muss man, oder wann. Wie wird da diese Pflicht zum Ausguck halten bewertet?
Also das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Ich habe noch nie einen Einhandfall gehabt. Ich glaube, das liegt auch daran, dass viele Einhandsegler sehr gut segeln können.
Oh, ich ja, kann wird einen, man wenn denken, du einen brauchst, ich kann dir einen machen.
Ein Fall.
Ehrlich gesagt, ein Fall, ja. Ich hab mir die Frage auch schon gestellt, ne, weil das ist ja die Frage der Unterbemannung, die da natürlich eine Riesenrolle spielt. Auch eine Frage des Ausgucks. Wenn man alleine segelt, kann man nicht die ganze Zeit rausgucken.
Ja, also, muss man ja nicht das lange ist immer der Vorwurf. Ja. Stimmt. Es wird sicherlich nochmal ein Unterschied sein, ob man jetzt, wie gesagt, Regatta fährt oder keine Ahnung. Da macht man ja auch Ausschlusskriterien oder die unterschreibt
man. Naja, wir reden jetzt schon wieder über das Versicherungsrecht, ne?
Ja, Versicherungsrecht.
Wenn so jemand wie Boris Herrmann um die Welt segelt, der hat natürlich eine Spezialversicherung dafür, ne?
Ja,
Also der geht jetzt nicht zu einem normalen Yachtmakler und sagt, hier, ich brauche mal kurz eine kleine Haftpflichtversicherung, eine Kaskoversicherung, ich will auf Geschwindigkeit um die Welt segeln.
Stimmt.
Also das sind andere Versicherungen.
Aber hier auf der Ostsee.
Mein Eindruck, ehrlich gesagt, ist, dass das toleriert wird von Versicherungen, das Einhandsegeln. Mhm. Wobei natürlich wird dann auch geguckt, wie gut kann derjenige tatsächlich segeln.
Ne? Das wollte ich gerade mal meinen, ne? Wenn da irgendwie bist und kannst es eigentlich und machst eine, waren wir eben Patenthalse nach der nächsten oder keine Ahnung, kommst mit dem Schiff nicht klar. Das wird schon ein Unterschied sein, als ob du da seit Jahrzehnten auf deinem Schiff und dann auch, wir haben ja auch öfter dann die Videos, wo die dann auch unter Segeln der Däne mit seinem Dannebrog hinten mit dem Zipfel im Wasser und dann elegant in den Hafen reinschießt. Das
war ich, glaube ich.
Das warst du, genau.
Das war ich, ja. Naja, man muss oder auch ohne. Sagen, dass Einhandsegler ja viel einfach auch in Gebieten unterwegs sind, wo sonst keiner hinfährt, ne?
Ja, das, also guck mal, ich bin ein klassisches Beispiel gewesen. Jetzt bin ich ja Sechshandsegler, weil Frau und Kind kommen mit und Hunde auch noch. Ich bin ja nur mit Hund unterwegs gewesen, Einhand, lange. Ich habe zwar wahnsinnig viel Erfahrung und ich kann auch ein paar mittlerweile auch fünfstellige Meilenzahlen damals auch schon nachweisen durch meine ganzen Touren, aber ich habe halt keinen Schein. Ich habe nie einen Schein.
Also wenn du meine persönliche Meinung dazu hören willst,
ne? Ja, ich wäre dran.
Wenn ein Einhandsegler aus Müdigkeit, weil er übermüdet ist, weil er eben keine Crew hat, einen Schaden anrichtet, dann haftet er dafür. Und dann muss man darüber auch reden, ob das von der Versicherung gedeckt ist.
Okay, das ist die Frage.
Ich kann ja nicht 2000 Kilometer mit meinem Auto fahren und sagen, ja, ich hatte keinen Ersatzfahrer dabei. Dann muss ich meine Tour eben anders planen, ne?
Ja gut, ich bin, muss man natürlich auch sagen, auch aufgrund der Bootsgröße nie über Nacht gefahren, also nie allein über Nacht gefahren. Aber natürlich bist du schon tagsüber mal 9 bis 10 Stunden unterwegs und natürlich gehst du mal runter und natürlich guckst du auch mal nach hinten, wenn du gerade die Flasche in der Hand hast und kniest.
Welche Flasche?
Die Pinkelflasche, Carsten.
Ach so, die. Ach so.
Ich trinke nicht an Bord.
Wollte ich gerade sagen.
Ja. Nee, wirklich nicht.
Mhm. Also ich kann dir sagen, ich finde Einhandsegeln ist per se nicht grob fahrlässig und verstößt nicht per se gegen die Regeln der guten Seemannschaft. Trotzdem musst du auch als Einhandsegler dein Boot unter Kontrolle haben, ne?
Das ja, ist gut, wie auf dem Contender, ne? Wie im Contender und um Laser, ne? Ja.
Aber da machen Gerichte wahrscheinlich einen Unterschied, wenn ich eine Kollision hätte. Ich habe auch ganz oft gehabt, dass irgendwelche Leute mich nicht gesehen haben und dann bin ich ausgewichen. Aber wenn ich ihm reinfahre und der sagt, nee, hier, ich hatte Vorfahrt, würde da ein Gericht sagen, oh, komm, der Junge war alleine, der hat nicht mal einen Lappen, also der hat keinen Sportboot See. Das wäre für mich wahrscheinlich schwierig, ne?
Ja, wobei man eins immer gucken muss. Also du brauchst ja sozusagen auch eine Kausalität, ne? Und die Frage ist dann ja auch, ist dieser Schadensfall dadurch beeinflusst worden, dass da Einhand unterwegs war? Ne? Und wenn du zum Beispiel jetzt jemanden nicht siehst, weil du 3 Stunden nicht hingeguckt hast, ne? Dann ist die Einhand, das Einhandfahren vielleicht kausal gewesen. Aber du kannst ja auch als Einhandsegler ordentlich Ausguck halten und trotzdem aus Versehen Unfälle bauen.
Ja, klar.
Ja, stimmt. Ja, da ist gut, also ein Yachtrechtler zu haben, ne, der das unterscheiden kann.
Ja, das ist nicht trivial, glaube ich.
Ja.
Also, das ist schon ein schwieriges.
Ja, wenn du einen Container segelst, ist es völlig egal, wie viele Mann an Bord sind. Den siehst du einfach nicht, ne?
Ja, das stimmt. Oder gerade, wie wir das in Portugal hatten, die haben ja noch ein Video gemacht, die zwei Segler, die Holländer, die auf einmal auf dem Strand lagen und haben gesagt, sie wären vor Orcas geflüchtet. Dabei stellte sich dann raus, die haben gepennt, weil erst gab es die AIS-Linie zu sehen auf Marine-Traffic, das ist natürlich blöd, wenn das mittrackt.
Hat sich's wirklich rausgestellt oder ist es
immer ja, die noch sind so also die, ich sag mal,
ein Mann
also,
vermutet.
Ich sag die Fakten, die sind in einer geraden Linie in Nassau auf den Strand gefahren. Da gibt es überhaupt kein Ausweichmanöver. Die sind einfach oben um so eine Art Kap rum und dann gerade durch auf den Strand gefahren, gerade durch über zig Seemeilen. Also das waren, weiß nicht, an diesem Hafen vorbei und dann wirklich
schön. Naja, so ein Autopilot ist natürlich auch verlockend, wenn man auf dem Wasser ist. Ja. Ne? Weit und breit nichts zu sehen, dann machst du das Ding an und das geht in so viel Prozent der Fällen auch gut, weil da Weil ja, natürlich, je nachdem, wo du fährst, wenn du unter Kieler Förde unterwegs bist, kannst du einen Autopilot mehr. Also auch dann, aber du musst. Naja, was man ja schon sagen muss, das habe ich vorhin schon so ein bisschen gesagt, das Segeln hat sich ja auch schon technisch verändert. Ne? Also ich bin ich bin auf dem Boot meiner Großeltern gesegelt mit meinen Eltern. Das war 11 Meter lang und 11 Tonnen schwer und war aus Holz und hatte einen Petroleumofen und so ein Handfunkgerät, um Leuchttürme zu peilen. Und ich habe mit Seekartennavigation gemacht. Und man muss ja schon sagen, dass die moderneren Boote heute, da setzt du dich drauf und dann zeigt es der Plotter an, wo du bist, wo du hinfahren musst. Und beim Ablegen drückst du auf den Knopf und dann geht das Bugstrahlruder an. Also da hat sich ja schon eine ganze Menge, also die nautischen oder die Anforderungen an die Fähigkeiten, um so ein Boot zu führen, sind ja schon geringer geworden, ne?
Ja, das stimmt, ja klar. Aber es ist natürlich auch schwierig, sich auf so eine Technik zu verlassen.
Ja,
verlockend.
Ich sage nur, die
Gefahr, ja.
Ja, trotzdem bleibt es dabei, dass man mit weniger Kenntnis ein Boot von A nach B kriegt als vor 40 Jahren.
Gibt es drei Punkte, die du jedem Segler raten würdest zu beachten? Oder dass man, das würde ich immer machen, wie zum Beispiel Papierseekarten, Logbuch, bla bla bla, um im Schadensfall möglichst wenig oder möglichst gut zu dokumentieren oder möglichst wenig Ärger zu kriegen? Oder gibt es sowas oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Nee, ich finde nicht, dass man das so pauschal sagen kann.
Du willst nur weiterhin Fälle haben, ne?
Nee, nein, ich finde, also das klingt ja so ein bisschen altbacken, aber ich finde, also was, man muss die Grundsätze vom Segeln einhalten, ne? Ich habe das so Wetterbericht hören. Und das sind ja auch ganz viel die Fälle, wo die Leute tatsächlich losfahren, ne? Und man muss natürlich auch immer so ein bisschen gucken, wenn man in fremden Revieren unterwegs ist. Also wenn mein Vater früher von Strande nach Marstall gesegelt ist, da hat kein einziges Mal in die Seekarte geguckt, weil er das jedes Jahr 20 Mal gemacht hat, ne? Das ist ja was völlig anderes, als wenn du irgendwo rumsegelst, wo du vorher noch nie warst, ne?
Ich lag mal, aber das ist eine interessante Frage noch, also wir werden jetzt gleich mal zum Schluss kommen, um deine Zeit nicht zu sehr zu stehlen, nach einer Stunde. Aber ich habe mal oben in Selby gelegen, in Dänemark ganz oben, am Kattegat, und das war eine Woche lang hat es geblasen wie Hölle. Es hat wirklich niemand den Hafen verlassen. Morgen sah ich einen Mast kommen, in den Hafen rein, das war ein Schwede, der legte neben mir an, Einhand, der kam aus Schweden rüber, legte neben mir an, machte seinen Deckel auf, holte 10 Kästen, leere Kästen Bier, geht zum Hafenkiosk, packte wieder 10 volle Kästen rein und legte ab bei dem Wetter. Es waren so 9 bis 10 Windstärken. Der ist wieder nach Hause gesegelt mit so 35 Fuß. Der ist wirklich zum Bier holen von Schweden rüber. Jetzt das Bier mal weglassen. Wenn du weißt, dass das Wetter so ist und dem passiert was, sagt deine Versicherung, hast du einen Dachschaden, bei dem Wetter rauszufahren, oder sagen die, du bist versichert, darfst raus, oder wie ist das? Wenn du wissentlich.
Ja, also nee. Also es ist nicht, finde ich nicht. Also da muss man natürlich auch immer gucken, was passiert so, ne? Aber keine Versicherung sagt, du darfst nicht bei starkem Wind segeln.
Okay, also auch, ich kann auch mit meinen.
Nein, da musst du tatsächlich gucken, ne? Dafür muss das Boot natürlich auch ausgelegt sein. Und du musst das können. Und du musst, und dann muss man konkret gucken, was da passiert ist. Mhm. Und wo er gesegelt ist. Es gibt Seegebiete, die über See, ich möchte, nagelt mich jetzt nicht fest, aber nachts bei 10 Windstärken auf die Scheren zuzusegeln, ist was anderes, als wenn du in der Kieler Förde unterwegs bist.
Ich habe mir zum Schluss nochmal, wollte ich noch ein bisschen Entwicklung, auf eine Entwicklung aufmerksam machen. Ich habe mir gestern ein bisschen Sorgen gemacht um Ole, natürlich, weil ich natürlich auch wusste, dass wir heute da sind. Zwar um den Berufsstand, weil ich habe da so eine Geschichte bearbeitet, ging um den America's Cup. Ist ja auch, hier Stefan, ist ja auch unser Lieblingsthema, und du sagst, oh, die Spinner und weiß ich nicht. Und jetzt ist es tatsächlich wieder, gibt es einen von denen, der will es vor den Supreme Court schicken, und weil hat sich irgendwie was aus. scheint ein Typ zu sein, der da irgendwie Spaß dran hat, auch da ein bisschen Krawall zu machen. Das ist gar nicht das Thema, aber was ich spannend fand, der hat in der anderen, in einem anderen Fall, den er selbst, da geht es um eine Besitzstandsgeschichte, er hat eine Insel, die hat er gekauft und die musste, durfte aber nicht, hat einen ganz langen Rechtsstreit irgendwie mit dem Staat gehabt. Und jetzt rollt er den Fall aber wieder auf und darauf will ich hinaus, er sagt zum Schluss, ja, er rollt den Fall wieder auf, weil er eben sich von der KI vertreten lässt. Und das wäre einer der ersten Fälle, deshalb wurde es auch ein bisschen hochgehängt, in der, so eine erste KI-generierte Klage, er hat gar keinen Anwalt sich genommen, sondern der muss schon ein bisschen Wissen davon haben, aber weil es eben, das ist, glaube ich, ein Fall, der geht schon 10 Jahre und hat Millionen von Dokumenten, wo dann quasi, er hat speziell gesagt, Grog wird er nehmen, lässt sich da, die im Grunde auch nach Verfahrensfehlern bei den Behörden irgendwie suchen. Wie auch immer, das ist jetzt ein sehr spezieller Fall. Aber das war mir neu, dass quasi die KI schon eine Rolle spielt. Ich meine, ja, wie siehst hat, da ist das gar nicht speziell, hat das mit Yachtrecht zu tun, ist wahrscheinlich das noch am ehesten der Fall, wo man eigentlich auch wissen muss, wie Sachen oder Situationen eingesetzt werden. Aber ist das schon so weit? Also ich war ein bisschen erschreckt.
Ja, also wie viel, das kann ich ehrlich gesagt nicht, aber die KI
und
KI, also man muss ja bei der Juristerei eins sehen, die Juristerei ist ja im Prinzip Mathe, ne? An ganz vielen Stellen. Also ein Gesetz ist mehr eine Formel. Und deswegen kannst du das unheimlich gut strukturieren. Und das, wenn man zum Beispiel jetzt, ich mache mal ein Beispiel, ich mache einen Gewährleistungsfall, ne? Da braucht man einen Kaufvertrag für, da braucht man Nacherfüllungsverlangen für und man braucht einen Mangel dafür und man braucht einen Schaden sozusagen. Und das muss man dann vortragen. Und das sind, weil das so strukturiert ist, das kann natürlich eine KI super herstellen.
Ja.
Und da bin ich, das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist eben tatsächlich die Recherche. Ich habe auch so eine KI-basierte Software für Rechtsfragen. Ich stelle da richtig Rechtsfragen und die beantwortet er mir mal richtig und mal falsch. Also das ist ein Riesenmarkt, ne? Und das ist das Juristische. Und die andere Frage ist eben, dass du der KI-Kiste auch nautische Fragen stellen kannst, ne? Und ich bin jetzt kein KI-Spezialist, aber umso mehr Quellen die KI hat, umso präziser und besser wird die Antwort. Und deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass das in so Spezialgebieten wie dem Yachtrecht noch eine ganze Weile dauert, weil die Quellen für die KI nicht so da sind. Ne? Aber wenn man jetzt 100 Jahre lang Rechtsprechung zu Segelbooten hat, dann kann jetzt die KI auch.
Ja, aber das Problem ist immer der promptet, also dass die KI fragt. Ich habe gerade die KI gefragt zu diesem Fall dieses schwedischen Seglers. Da sagt die KI, anders als du, ja, die Versicherung muss da nicht zahlen, weil der hätte bei dem Wetter gar nicht auslaufen sollen. ChatGPT. Du wirst noch viel damit zu tun haben, weil nämlich mit Sicherheit Mandanten zu Hause
die
fragen.
Ich habe das jetzt schon. Also ich habe... Es gibt so, wir haben ja heute sehr viel über Versicherungsrecht geredet, ein Riesenbereich sind ja auch technische Fragen, ne? Also auch zum Beispiel GfK, so GfK-Verarbeitung und da passiert es ja durchaus, dass früher war es dann immer Osmose, das gibt es ja heute nicht mehr so viel, weil Epoxid nicht zur Osmosebildung neigt, aber da kriege ich dann von Mandanten zugeschickt und die haben dann die Datenblätter von einem bestimmten Harz durch die KI gejagt und kommen im Prinzip auf Knopfdruck mit hochtechnischen Ausführungen, die auch einen Kern haben, ne?
Ja, interessant, es bleibt spannend. Ja. Vor allen Dingen ist das so, muss ich dazu sagen, die Hörer, das ist ganz oft so, Carsten kennt das auch, man denkt, ach komm, dazu rufe ich jetzt mal Ole an und frag den mal dazu.
Ja.
Wie man das macht oder was man dazu sagen kann. Und es kommt nie eine Antwort, sondern immer, ja, da musst du Folgendes bedenken. Es kann aber auch sein, dass es gibt nie einfache Antworten in der Juristerei. Ne?
Nee, no. Naja, ihr kommt ja auch immer mit diesen krummen Dingern um die Ecke. Ne? Also dann fragst du mich, ob man jetzt Zacken an seinen Ruder machen darf, um dann mit einem Orca aufzuspielen. Ich bin ja nun kein... kein Tierrechtsspezialist. Ne? Ja, das hat was mit dem Boot zu tun.
Stimmt, da habe ich dich mal gefragt, ne, ob das rechtens ist.
Eigentlich. Also, ja. Und das ist tatsächlich, wir haben jetzt ja irgendwie ganz viel über so diese Kernbereiche geredet. Es gibt da unheimlich viel auch Randbereiche in diesem Wassersportbereich, so über die wir gar nicht geredet haben. Zum Beispiel, wenn man ein Schiff auf Malta registrieren will, wenn man das jetzt zum Beispiel ein sehr großes Schiff ist, dann da gibt es unterschiedliche Leasingmodelle. Es gibt es gibt ganz viel unterschiedliche eigenwillige Fragen. Also du hast ja zum Beispiel neulich dieses Nachtfahrverbot da aufgetrieben. In Hannover ist das, glaube ich.
Stein oder Meer.
Stein oder Meer. Sowas gibt es viel, ne?
Nachtfahrgebot?
Nee, Nachtfahrt. Da hat immer einer mehrfach gegen dieses Nachtfahrgebot, die Polizei hat ihn immer geholt, der hat auch keine Bootsregistrierung. Und jetzt hat das Gericht ihm, glaube ich, also es wurde verhandelt, ich habe das Urteil noch gar nicht, ist noch gar nicht draußen. Es wurde verhandelt, weil die Behörden haben ihm ein praktisch Nutzungsverbot für die, also der darf praktisch nur noch schwimmen, aber kein Boot mehr fahren. Für ein Jahr auf dem Stein oder Meer. Die haben dem Revierverbot erteilt. Und da wird jetzt gegen geklagt.
Also ich mache seit 20 Jahren das und ich habe noch nie einen Fall gehabt, wo jemand verboten worden ist, Boot zu fahren. Grund oder zum Beispiel auch Co. Es gibt dann ja immer, also ihr habt ja vorhin diese Sturmflut angesprochen, Corona war natürlich auch eine merkwürdige Situation, ne?
Stimmt, ja. Ja.
Na, da waren ja unheimlich viele Fragen. Darf man jetzt wirklich einem verbieten? Das war nur eine Sondersituation. Es kommen aber auch Leute zu mir, die fragen mich vereinsrechtliche Fragen, ne, weil sie beim Segelverein sind und also auch Vereine, die und dann fragen die einem Vereinsrecht. Und da gibt es auch in der Branche Anwälte, die tatsächlich sagen, ja, wir können, also ich mache das nicht, aber die können dann auch sozusagen das Vereinsrecht für Segelvereine.
Gibt es Sachen, die du nicht machst oder wo du sagst, was mache ich aus weiß nicht, moralischen Gründen nicht? Gibt sowas auch?
Ja, ich mache kein Strafrecht, ne? Das kann ich nicht.
Okay. Weil so diese Yachtszene ist ja, es gibt ja die eine Yachtszene und es gibt ja immer diese dunkle Yachtszene. Also so mit, keine Ahnung, es gibt ja immer so dubiose Fälle. Du erinnerst dich, wir hatten gerade selber mit einem Mal, also Carsten, ja, mit einem sehr dubiosen Fall gerade zu tun.
Ja. Stimmt.
Gibt es da Sachen, die du dir anhörst und sagst du, das mache ich jetzt nicht, das ist mir irgendwie zu blöd, oder sagst du nur, ich mache irgendwie so alles, was interessant ist?
Also ich habe schon eher, dass ich gewerbliche Kunden habe. Ne? Also da,
okay,
das mache ich schon. Und sonst gibt es da, ich finde, das ist ja eben dann auch das ganz Schöne, das geht da eben ja nicht so viel um Mord und Totschlag oder sowas, ne? Oder Betrug. Also gibt es natürlich schon als, ja. Aber das sind dann auch, finde ich, so, das ist natürlich ein Riesenthema, wenn Private untereinander ihr Boot verkaufen, die werden dann ja immer mehr unter Ausschluss der Gewährleistung verkauft und da taucht dann immer schon die Frage auf, werden da bestimmte Mängel verheimlicht. Ne?
Ole, das war ein angenehmes Gespräch mit dir.
Ich bin mir ganz schön auf die Knochen gefasst. Ich habe mal einen neuen Fall erfunden und mich dann dazu ausgefragt. Ne?
Ja, siehst du, so sind wir. Siehst du?
Diese Journalie. Späten Abend, ja.
Diese schlimmen Journalisten
immer. Nein, aber das hat man als Anwalt häufig. Meine Kinder fangen damit auch an. Dann machen sie so, konstruieren die so Fälle. Was ist denn dann und der und dann und der und der und der und dann und was ist dann?
Ja, so geistig, ja, beweglich bleiben, ne?
Ja, genau.
Ole, vielen Dank. Und das nächste Mal, wenn wir uns bei dir melden, wirst du wieder genervt sein, weil du wieder sagst, mit was für einem Scheiß die mal ankommen. Danke dir, Ole.
Danke. Ciao,
ciao. Tschüss.
Schönen Urlaub.
Jo. Danke.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.